es geht um die SRG.
Das Schwierigste finde ich mit der Halbierungsinitiative, dass man die SRG, so wie sie heute im Land verankert ist, in allen Sprachregionen nicht mehr aufrechterhalten kann.
Ums Klima.
Der Klimafonds ist ein Generationenwerk, der die Infrastrukturen von morgen baut, um fit zu sein gegenüber dem Klimawandel.
Um unsere Steuern.
Weil mit Individualbesteuerung die Steuerartstrafe endlich abgeschafft wird. Seit Jahrzehnten sind wir da dran, seit mehr als 40 Jahren.
Und ums Bargeld.
Dass in Zukunft auch ein Land wie die Schweiz in Krisen bei Stromausfällen oder bei Internetausfällen weiter existieren kann und auch die Wirtschaft mit Bargeld, also mit Noten und Münzen, arbeiten kann.
Am 8. März ist ein super Abstimmungssonntag. So viele Vorlagen. Auf dem Spiel steht ziemlich viel Geld bei eigentlich allen vier Sachen, die wir darüber abstimmen. Im Politbüro machen wir zwei Sendungen zu diesem Abstimmungssonntag. Heute geht es um die SRG und um den Klimafonds. Nächste Woche dann um die Individualbesteuerung und um unser Bargeld. Heute mit dabei Raffaella Birrer, Mario Stäuble und der Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Und das ist eine neue Folge vom Politbüro, vom Politik-Podcast von Tamedia. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen.
Salut miteinander.
Wir haben an dieser Stelle auch schon über euren Fernsehkonsum geredet, inklusive eure Lieblingssendungen. Wollt ihr euch schnell einmal auffrischen? Was schaut ihr am liebsten bei SRF?
Also ich bin offensichtlich nicht dabei gewesen. Ich habe noch nie über meinen Fernsehkonsum geredet.
Aber, sehr gut, dann fangen wir doch mit dir an. Was schaust du so?
Aber ich kann schon sagen, dass ich auf SRF vor allem Informationssendungen konsumiere.
Ah, kein Olympia jetzt oder so?
Nein, eher nicht.
Mario, Fabian?
Bei mir war das letzte ein Skirennen mit der ganzen Familie im Zug. Lautstärke offen, der halbe Zugwagen musste mitlassen, aber da haben sich alle auch gefreut, weil es ein sehr spannendes Skirennen war. Und sonst muss ich sagen, ich schaue nichts mehr linear. Ich tue rein, wenn mich etwas interessiert, vor allem Polizendungen, Arena, der Club, Samstagsrundschau. Wenn ich mir etwas mitbekomme, dass ein interessanter Gast ist, dann hole ich mir das.
Ja, der Mario hat es mir jetzt leicht gemacht. Meine Antwort fällt bis auf den ersten Teil im Skirennen gleich aus. Ich glaube, ich habe selbst mal, wo du uns das gefragt hast nach der Lieblingssendung, habe ich die Arena gesagt, aber eben, es geht mir auch so, ich schaue die Arena und auch andere Sendungen nicht linear, sondern punktuell, wenn es einen spezifischen Bedarf dafür gibt.
Letztes Mal haben wir doch über die Klassik-Sendung geschwätzt, Fabian, wo Experten ein Stück klassische Musik hören und das dann auseinandernehmen. Das hast du doch anhören nachher. Hast du das mal gemacht?
Ja, stimmt, habe ich noch nicht gemacht.
Du musst unbedingt nachholen, wenn es geht, vor der nächsten SRG-Abstimmung. Jetzt, wir reden alle sehr viel über die SRG, über das Programm von SRF, vom Fernsehen, vom Radio. Wegen dieser Abstimmung hat sich jetzt euer Konsum verändert wegen der Abstimmung, dass man wie nochmal anders schaut, dass man anders Zeug konsumiert, dass man bewusster drauf schaut und drauf hört?
Also ich kann einfach sagen, in Einzelfällen. Zum Beispiel hat es einen Doc gegeben, der dann sehr stark kritisiert worden ist über den Zürcher Wohnungsmarkt. Der ist von der FDP angegriffen worden, als einseitig. Und da habe ich gedacht, ich würde wissen, um was es da genau geht. Dann habe ich dort reingeschaut. Aber sonst, ich würde nicht sagen, dass ich insgesamt einen anderen SRF-Konsum pflege.
Ja, das kann ich von mir auch nicht behaupten. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die SRG sich besonders ins Zeug legt. Also, sie haben ja jetzt eine Woche gemacht zum Thema Fake News. Und da liegt schon so ein bisschen der Verdacht nach, dass das kein Zufall ist, so kurz vor der Abstimmung, um so den Wert von verifizierter und gesicherter Information aufzuzeigen. Und wenn das nicht Absicht sollte sein, wie jetzt auch gewisse Kritiker unterstellen, dann ist es im Minimum nicht so besonders schlau, finde ich, weil das wäre ja eigentlich fast noch schwieriger, wenn sie es wie nicht gemerkt hätten, dass das ein bisschen schwierig ist, so kurz vor der Abstimmung. Es gibt ja so einen Teil von der Bevölkerung, der ja, sensibel darauf reagiert, wenn so der Anschein von einer Manipulation entsteht. Also wenn man den Eindruck hat, die SRG wege Zuschauer und Hörerinnen in eine Richtung beeinflussen. Oder wenn etwas inszeniert wird und die Grundlage von dieser Inszenierung jetzt nicht primär objektiv nachrichtliche Kriterien sind.
mein Konsum von SRG-Sendungen jetzt aufgrund von dieser Abstimmung hat sich nicht verändert. Und das hat auch damit zu tun, dass ja eigentlich auch die ganzen Diskussionen, die wir da führen im Vorfeld jetzt von dieser Abstimmung, nicht neu sind. Oder also die Vorwürfe an die SRG, sie sind politisch nicht ausgewogen genug und so weiter, das sind ja eigentlich schon seit Jahren die gleichen Vorwürfe. Es ist ja auch nicht die erste Volksinitiative, wo der SRG will die Mittel kürzen oder sogar komplett streichen. Oder, also insofern ist das nicht irgendeine komplett nie dagewesene Diskussion, die wir jetzt führen.
Bevor wir jetzt über Details von der Vorlage reden, ganz kurz, Raffaella, die Fake-News-Woche, warum findest du die ungeschickt?
Ja, ich glaube, ich habe es ja jetzt recht ausführlich schon beschrieben. Also es ist einfach, wenn die SRG jetzt wie nicht versteht, dass das so könnte deutet werden, so kurz vor der Abstimmung, dass man möchte aufzeigen, wie wichtig und relevant das eigene Angebot ist und dass es da eine gegenläufige Tendenz gibt und dann zum, also mit Desinformation, Fake News, zum dann aufzeigen, wie wichtig das man ist, das finde ich nicht besonders schlau, so kurz vor der Abstimmung zu haben. Halbierungsinitiative.
Ist es auch verboten? Oder müssen wir nicht ganz banal gefragt auch davon ausgehen, dass so eine Institution wie die SRG für sich selber kämpft?
Ich muss sagen, ich weiss schlicht nicht, was sie für Richtlinien haben bezüglich Abstimmungen, ob sie irgendwann nicht mehr dürfen, direkt irgendwie eingreifend berichten. Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, es ist sicher vor allem halt das Bild, das man zeichnet, dann gegen aussen, dass man eingreift, das ist etwas, was extrem heikel ist für die SRG und es kommt sehr schnell. Es hat zum Beispiel den Fall von der Abstimmungskampagnenfinanzierung, wo auch ein bisschen Geld aus dem SRG-Umfeld in die Kampagne geflossen ist, ich glaube 400'000 Franken, wo es dann aber klar war, es ist kein Gebührengeld. Also, aber es hat schon wieder einen Newszyklus ausgelöst mit schlechten Neuigkeiten für die SRG. Also, was ich würde sagen ist, es ist einfach extrem aufgeladen und ich glaube, die Institution versucht alles zu machen, weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie zu fallen jetzt vor dieser Abstimmung, weil alles sozusagen kann um die Ohren geschlagen werden.
Und man muss ja auch unterscheiden zwischen der Institution SRG mit ihren leitenden Organen, also Generaldirektion und so weiter, auf der einen Seite und der Redaktion auf der anderen Seite. Also die Institution, Susanne Wille, Generaldirektorin, über die wir noch werden reden im Jahr, die leitet sich ins Zeug. In dem Sinn tritt sie nicht neutral auf, sondern setzt sich in öffentlichen Auftritt, in Interviews für ihr Unternehmen ein. Gleichzeitig versucht die Redaktion in dem Sinne journalistische ausgewogene Berichterstattung zu machen, wie sie das auch bei anderen Volksabstimmungen macht. Also da müssen wir wie so ein bisschen schauen von Weller, was meinen wir genau, wenn wir sagen, die SRG?
Also das ist ja auch eine grosse Kritik gegen Ende letztes Jahr. Da haben ja SRF-Aushängeschilder, also bekannte Moderatorinnen und Moderatoren, so eine Beizentour gemacht und dann haben die Initianten kritisiert, das sei ja Werbung in eigener Sache. Also sie sind dann dort, haben sie sich unter Bevölkerung gemischt, haben Fragen und Anliegen entgegengenommen. Susanne Wille hat dort auch eine aktive Rolle gespielt. Und dort dann ist die Kritik auch schon aufkommen, dass das Werbung in eigener Sache sei und insofern unzulässig. Sicher so SRF, die ganze SRG, die haben ja eine riesige Marktmacht auch, also sehr, sehr viele Leute, die sich primär über diese Informationsquellen informieren. Und wenn dort nachher quasi der Anschein erweckt wird, Werbung in eigener Sache zu machen, dann ist das, oder dann wird das als Missbrauch von dieser Macht gewertet.
So viel zum Auftakt. Jetzt hätte ich gerne Fakten. Und zwar würde ich gerne wissen, über was genau stimmen wir jetzt ab am 8. März?
Also die Initianten wollen, dass die Medienabgabe, die sogenannte Serafe-Gebühr, dass die für alle Haushalte von heute 335 Franken, die sie ja kostet, pro Jahr auf 200 Franken gesenkt wird. Und eine wichtige Komponente sind auch die Unternehmen. Also die sollen komplett befreit werden von dieser Abgabe, weil heute zahlen ja die Firmen, die mehr als 500'000 Franken Jahresumsatz machen, die Gebühr auch. Das bedeutet dann, dass zum Beispiel ein Firmenbesitz echt doppelt zahlen muss als Privatperson und nachher in der Firma, also die Firma, die dann den Betrag muss entrichten muss. Und durch das hätte dann die SRG neu statt 1,2 Milliarden Budget nur noch 630 Millionen. Also das wäre ein sehr starker Einschnitt. Die SRG müsste sich durch das dann auf ihren Kernauftrag beschränken und der lautet, dass sie muss gleichwertige Informationen in allen Landesteilen zur Verfügung stellen. Und lanciert wurde ist die Initiative von Politikern von der SVP, von der FDP einzelnen, von den Jungfreisinnigen und vom Gewerbeverband. Der Gewerbeverband engagiert sich vor allem eben wegen dieser Geschichte mit den Firmen, weil die Firmen die Gebühr auch entrichten müssen. Und was recht pikant ist, der heutige Medienminister, der Albert Rösti, der ist im Initiativkomitee, also er ist als Parlamentarier Mitinitiant gewesen. Und jetzt als Bundesrat kämpft er ja bekanntlicherweise gegen diese Initiative. Er kann einfach aus rechtlichen Gründen kann er formell nicht aus dem Komitee austreten. Und wir haben ihn im Interview auch mit dem konfrontiert, dass er ja da ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Und er hat dort aber mittlerweile, kann man sagen, eine etablierte Argumentationslinie. Also er sagt dort, er hat ja jetzt ein Gegenprojekt aufgeleistet und es passiere ja jetzt etwas bei der SRG. Es brauche ich darum die Initiative nicht.
Das Gegenprojekt ist interessant, weil sinken wird der Beitrag so oder so, ob wir jetzt Ja sagen oder Nein sagen am 8. März, oder?
Genau, im Fall von einem Nein sinkt der Betrag auf 300 Franken und KMUs bis 1,2 Millionen Franken Umsatz werden befreit von der Abgabe. Also es ist ein Entgegenkommen, wo der Albert Rösti initiiert hat im Bundesrat. Das soll auf Verordnungsstufe umgesetzt werden. Also es braucht da nicht noch weitere Volksabstimmung oder so. Mit der Idee, der Initiative ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, und man kann vielleicht auch noch ergänzen, also auch das wäre ein rechter Einschnitt für die SRG. Das sind 17% vom Budget, das sie muss reduzieren, also 270 Millionen. Schon mit dem Gegenprojekt, dem sogenannten vom Albert Rösti, wird es für die SRG schwieriger in Zukunft.
Du hast die Rolle von Albert Rösti angesprochen, Raffaele, und seine eingeschliffene Antwort auch, wenn man ihn auf das anspricht. Wie nehmen die ihn wahr, jetzt im Abstimmungskampf? Tut er das Anliegen ernsthaft bekämpfen?
Also es ist jetzt nicht Albert Rösti auf allen Kanälen. Würde ich jetzt mal sagen. Aber er macht es doch bis zu einer, mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Es gibt ja auch solide Argumente, die aus der Regierung rauskommen, wo er sich sozusagen daran heben kann und die bringt er. Er hat an verschiedenen Orten die Rolle wechseln. Das ist nicht der einzige Rollenwechsel von Albert Rösti, seit er im Bundesrat gewechselt hat. Und eben, da hat er gewisse Routine entwickelt inzwischen.
Ja, und man muss ja sagen, also es ist nicht so, dass er jetzt einfach oberflächlich ein paar Floskeln ablässt, sondern er hat ja das Gegenprojekt schon vor 2 Jahren lanciert. Also das ist mittlerweile schon verankert. Er hat einen genauen Plan, er hat eine Vorstellung jetzt auch zeitmässig und vom Vorgehen her, was er machen will. Also er möchte dann nachher auch die Konzession angehen, dass man inhaltlich darüber diskutieren würde, was sich bei der SRG genau muss ändern, was der Kernauftrag wird sein in Zukunft. Das werden ja auch noch sehr heisse, um nicht gerade zu sagen, erbitterte Debatten werden. Und da hat man schon den Eindruck, das ist ein Medienminister, der einen Plan hat und der auch einigermaßen unerschrocken ist, also der sich auch getraut, da jetzt wirklich reinzugehen. Und eben, aber er wird in dieser neuen Rolle gemerkt haben, dass man gerade direkt mit der Zerschlagung, wo sie ja faktisch wäre mit dieser Halbierung, also da werden wir vielleicht nachher noch drüber reden, da wird sich ganz viel müssen ändern, auch im Programm, dass das einfach ein Schritt ist, der zu schnell ist und zu weit geht und dass die Variante, die er wählt, moderater ist und durch das nicht gerade so vorschlaghammermässig daherkommt. Das ist jetzt eben auch Teil von seiner Argumentation.
Wie nimmst du ihn wahr, Fabian?
Ja, er verhaltet sich insgesamt so, wie sich Bundesrätinnen und Bundesräte eigentlich meistens verhalten, wenn sie müssen, irgendeine Vorlage aus ihrem Bereich vertreten oder abwehren, wo bekannt ist, dass sie in ihrem früheren Leben im Parlament eine andere Haltung vertreten haben oder wo ihre eigene Partei immer noch eine andere Haltung vertreten. Also ich finde, Albert Rösti macht das nicht ungeschickt, oder? Also er hält sich in dem Sinne als Kollegialitätsprinzip. Er hat jetzt nie irgendwo platziert, dass er die Initiative Man weiß ja nicht, was er auf den Stimmzettel schreibt. Oder vielleicht schreibt er dann gleich ein Ja drauf. Oder? Aber falls er das macht...
Das ist schon ein bisschen komisch, wenn nicht. Oder? Er ist ja mitten in die Angst von der Initiative.
Ja, oder er leitet halt Lehre. Oder jedenfalls, also er lässt das nicht durchblicken. Oder er hat jetzt nie irgendwelche Sprüche fallen lassen. Gleichzeitig übt er doch immer wieder, so in Interviews, wenn er gefragt wird, übt er doch immer wieder so ein bisschen teils implizite, teils einmal explizite die Kritik an gewissen SRG-Format und ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen als Signal an die eigene Parteibasis lesen, dass er im Herzen doch noch einer der ihren ist, aber ich finde, er macht das alles in allem nicht ungeschickt. Und eben, ich meine, handfest ist ja vor allem eben der ziemlich happige Gegenvorschlag, den er jetzt hier in die Rolle gebracht hat.
Am Schluss geht es beim Abstimmen immer darum, mögliche Folgen abzuschätzen. Was ein Ja in nackten Zahlen bedeutet, hat Raphael schon gesagt. Jetzt würde es mich interessieren, das geht über die Zahlen raus. Was würde es bedeuten, wenn man Ja sagen würde zu dieser Halbierung der SRG?
Das ist eben Stand heute recht schwierig abzuschätzen. Also klar ist, dass es, also das habe ich ja vorher gesagt, eine drastische Budgetreduktion würde geben und dass das weitreichende Folgen hätte. Man hört jetzt häufig, dass die SRG sich in dem Fall, also sollte die Initiative angenommen werden, auf Information, Bildung und Kultur sollte fokussieren und so auf die Unterhaltungs- und Sportformate eher sollte verzichten, weil das ja auch die Privaten könnten machen. Und so hat sich der Albert Rösti eigentlich auch schon mehrfach geäussert, dass er sagt, eben der Fokus sollte auf diesen ersten drei Bereichen liegen. Und er hat zum Beispiel in unserem Interview auch gesagt, dass man ihn gefragt, das ist ja das Format Gesichter und Geschichten. Früher hat es, glaube ich, Glanz und Gloria geheissen. Das ist ja abgesetzt worden. Es hat ja einen riesen Aufschrei gegeben. Und dort hat er gesagt, das sei eigentlich im Sinn vom Bundesrat, dass da am richtigen Ort angesetzt werde, also eben bei diesen Unterhaltungsformaten. Und die Frage steht einfach ein bisschen, ob denn die SRG so für die breite Masse würde attraktiv genug bleiben, wenn sie so bei diesen leichteren Unterhaltungsformaten würde ansetzen, weil dann gäbe es ja im Prinzip kein Kontrastprogramm mehr zu den eher, ich sage mal, schwereren Kosten von den Nachrichtenformaten. Und das wird finanziell auch nicht länger mutmaßlich. Also Susanne Wille, die wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, die droht ja schon, es werde keine Tabus geben im Abbau, wenn jetzt die Initiative wird angenommen werden. Und dort wäre es relativ naheliegend, dass es dann einfach eine stärkere Zentralisierung würde geben. Also dass zum Beispiel in der Deutschschweiz man sich würde auf Zürich fokussieren, also in den Studios, und dass Berichterstattung so aus den Regionen und Kantonen würde ausgedünnt werden, weil das einfach zu teuer ist, das zu unterhalten. Und was ich aber schon auch gesagt habe und was ich finde, ist bisher irgendwie noch zu wenig in der Diskussion drin, ist so das Sparpotenzial im Overhead und so im Backoffice-Bereich. Also da hat sich die SRG aus meiner Sicht schon viel früher können, viel effizienter aufstellen, wenn man es gerade vergleicht mit uns, mit den privaten Medien. Wir sind ja da im Vergleich sehr schlank aufgestellt. Dann muss man sagen, hat es bei der SRG mutmasslich schon noch beträchtlich fett.
Vielleicht einfach noch eben zu den Aussagen von der Susanne Wille. Was hat sie konkret gesagt? Oder? Sie sagt, viersprachiger Regionaljournalismus werde im Fall von einem Ja zu dieser Initiative so nicht mehr möglich sein, wie das bisher möglich gewesen ist. Also aktuell betreibt die SRG 17 Regionalstudios und da hat sie in Aussicht gestellt, dass man einen Teil von den Regionalstudios wahrscheinlich müsste schliessen. Oder? Also sie sagt so quasi das, was die Initianten unterstellen, dass man auch mit 200 Franken können, im Kerninformationsauftrag ein Vollprogramm liefern, das werde so nicht möglich sein.
Wenn ich noch ergänze, ich glaube, auch was die anderen Sprachen anbetrifft, muss man mal ein bisschen anschauen, oder? In der französischsprachigen, italienischsprachigen und romanischsprachigen Schweiz. Dort wird ja zum Teil wirklich recht ein aufwendiges Programm gemacht heute. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem ähnlichen Ausmaß weiter bestehen würde. Und ich glaube, es wäre genau ein Teil vom Verteilkampf, der dann wird losgehen würde, wie viel davon übrig bleibt noch in diesen Regionen. Und das gäbe auch möglicherweise rechte wüste Debatte dann zwischen den verschiedenen Sprachregionen. Und das Zweite, was ich auch noch finde, ist der Sport. Der ist zum Teil sehr teuer. Die Lizenzgebühren für gewisse, zum Beispiel für den Fußball oder so, wo der SRG auch immer noch dabei ist, das kann man sich auch nicht vorstellen.
Also zum Teil, Mario, zum Teil.
Ja, genau. Dass das irgendwie so bleibt. Das wird auch, da sind auch die Privaten zum Teil sehr interessiert daran, mehr zu übernehmen. So.
Ja, Mario, du hast jetzt interessant angesprochen in den anderen Sprachregionen. Also zum Beispiel im Tessin ist die Debatte recht interessant. Dort kommt halt sehr viel Kritik von der Lega und von der SVP am öffentlich-rechtlichen Angebot. Aber gleichzeitig ist das ein extrem wichtiger Arbeitgeber im Tessin. Also es sind sehr viele Stellen, die dort dranhängen. Und was auch interessant ist, bei der Initiative, also bei der Sammlung für die Initiative, sind, glaube ich, etwa ein Viertel oder so von den Unterschriften sind aus dem Tessin gekommen. Also vergleichsweise viel, obwohl das eben ein wichtiger Arbeitgeber ist, obwohl die mediale Öffentlichkeit sehr wesentlich eben durch die SRG dort gestellt wird. Das finde ich schon eine interessante Diskussion, die es dort gibt.
Ist es nicht ein bisschen spässig, wenn dann am Schluss der Medienminister sagt, es sei eigentlich schon noch gut, wenn man bei so Sendungen wie bei G&G würde sparen, dass man am Schluss ein Programm hat, das quasi im Geschmack von Albert Rösti entspricht? Das ist auch ein bisschen schräg, nicht?
Also vielleicht zur Ehrrettung von Albert Rösti, Philipp. Er hat es natürlich nicht genau so gesagt. Wir haben es recht aus ihm müssen rausquetschen und er hat es auch nicht in dieser Deutlichkeit gesagt. Aber zwischen den Zielen hat man das also sehr stark können spüren. Und er hat dann so gesagt, ja, die SRG entscheide ja selber, was für Format sie weiterführen und welche nicht. Aber es ist sicher so, dass sich das mit dem bundesrätlichen Interesse decke, wenn wir eher dort abbauen. Irgendwie so.
Ja, aber kann denn das der Bundesrat sagen? Sorry.
Ich glaube, das sind Vorbote von der Konzessionsdiskussion, die da sich jetzt bemerkbar machen. Das ist genau Fokus Kultur, Information und so weiter. Das ist genau der Ausfluss davon oder ein konkretes Beispiel, dass man findet, das ist Unterhaltung und das wäre nicht mehr im Zentrum und dann tut man das so ein bisschen antönen lassen. Und genau auf diesen Element, auf der grossen Samstagsabend-Unterhaltungskiste, auf Serien und so weiter, wird dann die grosse Diskussion geführt werden. Wo ist denn die Grenze in Zukunft im Fall von einem Jahr?
Und es zeigt gleichzeitig halt auch, oder, dass die Diskussion hochpolitisch ist. Also es gibt in den unterschiedlichen politischen Lagern ganz andere Ansichten darüber, was Service Public ist, was wichtig ist.
Sehr richtiger Punkt. Das ist eine total politisch grundierte Diskussion. Wir haben ein Interview gehabt, ein langes, von der Claudia Blumen und von der Anja Buri mit dem Thomas Matter, SVP-Nationalrat und einem von den Initianten der Initiative. Und er sagt, er sieht einen wahnsinnigen Linkstrahl bei der SRG. Seht ihr den auch?
Es hat schon Studien gegeben vor ZHW, vor Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die weist aus, aufgrund von Selbstdeklarationen, dass offenbar effektiv eine deutliche Mehrheit von der Journalistinnen und Journalisten bei der SRG, glaube um die 70%, sich irgendwo links vor Mitte verortet. Es ist dann aber auch immer wieder festgehalten worden, dass das nicht zwangsläufig bedeutet, dass man die politische Ausrichtung dann auch in den Sendungen gespüre. Oder was man vielleicht einfach so anekdotisch dazu kann ergänzen, ist, dass es doch immer wieder prominente SRG-Aushängeschilder gibt, wo dann bei bürgerlichen Politikern, bei bürgerlichen Bundesräten Karriere gemacht haben. Also mir fallen jetzt da gerade spontan der Kommunikationschefs vom Guy Parmelin oder vom früheren SVP-Bundesrat Ueli Maurer wo vorher bei der SRG gewesen sind. Es gibt noch andere Beispiele. Filippo Leutenegger, wo dann aktiv als Parlamentarier Karriere gemacht hat, jetzt inzwischen in der Zürcher Stadtregierung ist, wo am rechten Rand vor FDP politisiert oder der frühere Arena-Moderator. Also finde so pauschal kann man das nicht sagen. Allerdings ist natürlich ein SVP-Politiker schaut vielleicht dann halt auch so eine Sendung mit einem anderen Blick, oder? Und hat dann anhand von vielleicht irgendwelchen bestimmten Formulierungen oder Wörtern, die einem, wenn man nicht in der SVP ist, gerne nicht unbedingt jetzt als Biased auffallen, hat dann der vielleicht das Gefühl, mal, da spürt man irgendeine linke Grundhaltung raus, oder? Also es ist natürlich immer ein bisschen auch eine Frage vom eigenen Standpunkt, wie man dann bestimmte Sendungen und Formate wahrnimmt.
Was du jetzt noch nicht gesagt hast, Fabian, ist, dass es natürlich auch Beispiele auf die andere Seite gibt. Also du hast jetzt die ehemaligen SRF-Mitarbeiter angesprochen, die nachher eher in Jobs gegangen sind, wo bürgerlich geprägt sind. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel den Matthias Ebischer oder den Ueli Schmetzer, die SP-Nationalräte geworden sind. Also es gibt wie beides. Und was man auch noch sollte ergänzen, ist, du hast gesagt, 3/4 der SRG-Journalisten sind politisch links eingestellt oder zumindest links von der Mitte. Das gilt nicht nur für die SRG-Journalisten, sondern das ist kein signifikanter Unterschied auch zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen. Also das gilt für den Gesamtschweizer Journalismus. Das ist sehr
hoher Wert. Aber nicht für das Politbüro, würde ich sagen.
Es ist auf jeden Fall sehr hoher Wert. Und gleichzeitig, das hast du auch schon gesagt, Fabian, bedeutet es ja nicht, dass die Einstellung dann automatisch in der Arbeit durchdrückt. Also für das gibt es ja die professionellen Standards, wie zum Beispiel Ausgewogenheit oder Perspektivenvielfalt auch in den Zugängen. Das sind wichtige journalistische Standards. Und sicher aber wäre es ja wichtig und wünschenswert, dass die Durchmischung jetzt bei der SRG besser wäre, wenn man da ganz besondere Ansprüche hat an eine öffentlich-rechtliche Anstalt, dass sie aktiver noch auf die Durchmischung würde.
Ja, aber willst du eine Gesinnungsprüfung machen, bevor sie angestellt werden? Oder wie würdest du so eine Durchmischung vorstellen?
Nein, das habe ich jetzt mit dem nicht gesagt. Eben, das ist natürlich ein Fakt, das hat etwas mit dem Milieu zu tun, mit der Sozialisierung von diesen Journalisten, auch mit dem Background, den Journalisten haben, viele, die aus dem universitären Umfeld kommen. So, dass, von dort her schon ergibt sich die eher Linksprägtheit, aber man müsste sicher jetzt bei der SRG ein besonderes Augenmerk auf das richten. Ja, das ist vielleicht dann ein bisschen anstrengender, aber das dünkt mich schon recht wichtig. Aber vielleicht noch ergänzend, das ist ja eines der zentralen Motive, wo jetzt zumindest so aus der SVP und aus dem rechten freisinnigen Flügel, wo dahinter steckt, hinter der Halbierungsinitiative. Also der Vorwurf kommt ja immer wieder, dass die SRG einen Linksstrahl hege. Was aber interessant ist, er kommt ja nicht nur von rechts, also auch die Link moniert ja zum Beispiel die Arena, die hege geradezu bürgerliche Agenda. Und dann gibt es ja immer wieder so Beanstandungen an die Ombudsstelle und dort kommen sehr unterschiedliche Perspektiven zusammen. Also da haben wir ja auch gerade letztens darüber berichtet, dass zuletzt vor allem die JUSO das JUSO-Umfeld sehr aktiv war, also dass es dort viele Beanstandungen gegeben hat. Und aus meiner Sicht macht das Medium etwas richtig, wenn es von unterschiedlichen politischen Lagern kritisiert wird.
Ich würde einfach noch gerne über einen wichtigen Unterschied hinweisen zwischen der SRG und beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Dort fällt auf, dass sich Journalistinnen und Journalisten, also bei ARD und ZDF schaffend, immer wieder sehr pointiert politisch äußern. Insbesondere so in den sozialen Medien, auf Social Media. Da wird immer wieder sehr dezidierten Tönen auch gewarnt vor dem Aufstieg vor AfD. Man spricht sich sehr deutlich gegen den Donald Trump und seine Handlungen aus. Und das ist eine Art und Weise von Kommunikation, wo sich die Leute bei der SRG so nicht würden trauen oder vielleicht halt auch wirklich ein anderes Selbstverständnis haben als Journalistinnen und Journalisten. Also die sind deutlich zurückhaltender und geben sich doch ziemlich viel Mühe, dass sie nicht irgendwie aktivistisch auffallen im öffentlichen Diskurs.
Ich finde wirklich, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist die Berichterstattung in den einzelnen Beiträgen. Dort gibt es ja wirklich strenge Richtlinien und die SRF-Journalistinnen und Journalisten schauen eigentlich wie die Heftchenmachers darauf, dass sie ausgewogen sind in denen. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann gibt es garantiert grad sofort Streit und Kritik. Und das sind ja auch die Einzelfälle, die Ombudsfälle, wo immer, wenn mal jemand daneben taut, in Anführungsstrich, dann kommt sofort der Gegenwind. Viel schwieriger finde ich das übergeordnete Thema, nämlich die Gesamtberichterstattung, der gesamte Strom vom Journalismus, wo das SRF macht. Und halt auch die Menge von bestimmten Themen wählen. Oder man kann eine Berichterstattung kann sich auch durch das prägen, dass man mehr macht oder weniger von etwas. Und dass man immer wieder mal einen Ansatz macht, wo man dann an und für sich schon ausgewogen macht. Aber durch die Tatsache, dass man es in der Agenda halt setzt und auch laut setzt und die prominenten Sendegefäße benutzt, kommt das Thema völlig ein anderes Gewicht über. Und dort, finde ich, spielt es halt vor allem auch drin, wie divers ist jetzt eine journalistische Redaktion. Woher kommen die Leute? Was haben die für einen Hintergrund? Und wenn man an Vincent Weiss seine Studien anschaut, wo seit, ich glaube, 76% sind, und das gilt eben für, sowohl für die privaten Journalisten wie auch die von der öffentlichen, also von der SRG, dann merkt man halt einfach, da gibt es eine gewisse, sagen wir mal, eine gewisse Konformität vielleicht so. Und das bedeutet vor allem auch, dass die Journalistinnen und Journalisten aus ihren eigenen Lebenswelten heraustreten können und versuchen, auf die Themen zu gehen, die ihnen nicht gerade vor der Haustür liegen, sondern wo sie vielleicht auch ein bisschen suchen müssen oder wo sie nicht gerade daheim sind drin. Wie sonst passiert es, dass sich der Themenkorridor sozusagen ein bisschen verengt? Und ich glaube, ein Stück weit von der bürgerlichen Kritik, wie ich sie wahrnehme, kommt auch von dem her, dass man das Gefühl hat, die sind zum Teil einfach ein bisschen zu weit weg von dieser Welt, wie wir drin leben. So.
Ich finde den Vergleich mit Deutschland interessant, Fabian, den du vorher gemacht hast. Also das fällt ja extrem auf, dass die Journalisten von den Öffentlich-Rechtlichen dort bewusst Haltung zeigen. Also sie nennen sie auch so. Und dort sind ja Konzepte teilweise auch anders. Dort gibt es ja gesprochene Kommentare, die verlesen werden. Und dort merkt man auch eine klare Haltung. Und bei den SRG ist es halt so, dort wird mehr eingeordnet und analysiert. Also es sind die analytischen Ansätze, die dann zum Beispiel bei den Korrespondenten, wenn sie zugeschaltet werden, im Vordergrund stehen. Und da merkt man schon auch so ein bisschen, in dem widerspiegelt sich, dass die politische Debatte in Deutschland mittlerweile viel verkrampfter ist als in der Schweiz. Und da in der Schweiz ist die SRG ja unter sehr scharfer politischer Beobachtung. Also sie spürt den Druck von der direkten Demokratie und das wirkt auch ein Stück weit als korrektiv. Also die No-Bilag-Initiative, die sie ja gegeben hat 2018, die ist ja mit 2/3 Mehrheit sehr deutlich abgelehnt worden. Und von dem hat ja die SRG aber nicht können ausgehen. Also das war kein Selbstläufer für sie. Sie hat wie sich dort noch einmal vergewissern, wie sie akzeptiert ist in der Bevölkerung, was sie muss machen, damit sie die Akzeptanz geniessen kann. Und darum hat aus meiner Sicht die SRG auch eine starke Sensibilität dafür. Also dass ihre Daseinsberechtigung eigentlich auch davon abhängt, wie ausgewogen und objektiv sie berichtet. Also, dass nur schon so Drohkulissen von einer Initiative eine gewisse Wirkung entfalten können.
Ich würde zwei Sachen sagen. Das eine ist, also, dass man bei dieser Studie von Vincent Weiss, die jetzt zweimal gebracht hat, muss man einfach ein bisschen Vorsicht walten, dass sie alles selbst die Schätzungen, ist auch nicht vollständig oder so. Und das einfach als absolute Wort nehmen, finde ich schwierig.
Einverstanden, das ist einfach das am wenigsten schlechte Signal, das wir haben.
Ja, und dann das zweite, Mario.
Also, warte mal schnell, Philipp. Du meinst, Journalisten können nicht so gut selber einschätzen, wie sie politisch positioniert sind, oder?
Ja, nein, es ist recht grob, oder? Rechts, links sind mal zwei Kategorien, aber das kann ja in diversen Dimensionen total unterschiedlich sein. Das ist mal das eine. Und das andere ist, was das für deine Arbeit bedeutet, oder? Und das ist echt mein zweiter Hinweis oder meine zweite Frage an Mario. Ist es dann auch sehr klischiert, wenn du sagst, ja, da hocken sie in ihren städtischen Büros und da nur über irgendwelche urbanes Zeug berichten und die vom Land finden sie alle doof. Das ist ja das sind ja genau die Vorurteile, die die SVP immer wieder reproduziert, wo du jetzt auch jetzt aufnimmst. Du hast das wirklich so wahrnehmen?
Ich habe immer wieder Situationen, wo ich das so erlebe, wo ich das finde, es ist sehr so geprägt. Also das beste Beispiel ist das Autofahren versus Zugfahren. Zugfahren ist viel öfter ein Thema in den Redaktionen, und zwar nicht nur in unserer eigenen, sondern in allen Redaktionen in diesem Land, wie das Autofahren. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Redaktionen in der Stadt sind, dass viele Leute in der Aglo oder in der Stadt wohnen und nicht so viel auf dem Land unterwegs sind. Das ist so etwas, was ich relativ klar wahrnehme. Und es gibt ganz viele solche Beispiele, aber ich stimme dir absolut zu, es ist auch ein Klischee und es kann auch von der anderen, also es kann auch als Waffe verwendet werden. Also es ist ein kompliziertes Feld, aber ich würde nicht einfach nur, weil es kann ein Klischee sein, die ganze Diskussion vom Tisch kippen.
In dem Zusammenhang finde ich es eben auch interessant, eben, der Albert Rösti hat das auch gesagt, jetzt in einem Interview mit der NZZ, die Sache mit den Regionalbüros, weil in den Regionalbüros dort arbeiten wirklich oft noch Leute, die dann tatsächlich aus der Region stammen, wo dort verwurzelt sind, wo in ihrer freien Zeit dann vielleicht am Stammtisch sitzen oder da in den Dörfern. Und,
ja, von morgen Kuhmilch und dann gerade ins Radiostudio.
Ja, ja, vielleicht du.
Genau so ist es. Genau
das
so
ist jetzt überhaupt nicht klischiert. Aber darum ist vielleicht auch die Drohung vor Susanne Wille, dass man dann bei den Regionalstudios das Messer könnte ansetzen, wenn die Initiative durchkommt. Darum wirkt denn die vielleicht eben auch noch ein Stück weit, weil dann wäre es eben gerade so ein bisschen das nicht-städtische und nicht-urbane Segment innerhalb von SRG, wo's dann gerade explizit noch könnte treffen.
Ich finde das übrigens recht ein schlaues Argument von Albert Rösti, weil er dreht ja dann die Argumentation gerade um und sagt, wenn die Initiative würde angenommen werden, dann würde potenziell die Unausgewogenheit noch zunehmen, weil eben die Konzentration in den städtischen Zentren dann wäre. Also eben, wie ich vorher gesagt habe, in der Deutschschweiz wäre es dann Zürich, weil es da die ganzen Studios schon gibt und die Infrastruktur. Und dass das eigentlich ja nicht im Sinn könne sein von dem Teil von der Bevölkerung, der eben gerade die Unausgewogenheit heute schon kritisiert.
Wir machen mal eine Spezialsendung darüber, über Wahrnehmung von Stadt und Land. Weil ich finde es schon lustig, dass man das Gefühl hat, nur weil jemand in der Stadt wohnt, dass er keine Perspektive kann von jemandem, der nicht in der Stadt wohnt. Wenn ich euch alle anschaue, die kommen alle vom Land und wohnen jetzt in einer Stadt, die können das ja alle auch.
Ich glaube, Philipp, dass das jetzt niemand gesagt hat, aber das Beispiel, das Mario vorgebracht hat, das ist mir also auch schon aufgefallen. Und eben gerade bei so, ich sage mal, bei den ganz heissen und emotionalen politischen Themen widerspiegelt sich das immer wieder, dass es so eine städtische Perspektive gibt und dass dann halt in der Regel nicht gleich viele Leute am Tisch sitzen, die eben die andere Perspektive dann gerade auch reinnehmen können.
Wie gesagt, wir machen eine Spezialsendung genau zu dem, auch in der gleichen Zusammensetzung. Ich würde jetzt gerne noch einen Schritt weiter gehen, auch im ganzen Abstimmungskampf. Susanne Wille hat es schon angesprochen. Wie nehmen die sie wahr? Wie tut sie für das SRG einstehen? In diesem Zusammenhang empfehle ich halt auch noch mal das Porträt von der Jacqueline Büchi, wo momentan in den Ferien ist. Ein Apropos dazu. Wie nehmen die sie wahr?
Mir fällt auf, dass sie überall ziemlich gleich charakterisiert wird. Also sie sei gesprächsbereit, offen, lösungsorientiert, zupackend. Aber sie sind eben auch aus Teflon und durch das letztlich auch ein bisschen unnahbar. Und das sind ja eigentlich persönliche Charaktereigenschaften. Aber ich finde sie darum relevant, weil diese Eigenschaften ja dann eigentlich auch definieren, wie denn die ganze Institution SRG halt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil sie ja wie Personalisierung von dieser Institution ist. Und von dem her ist sie sicher für die SRG ein Gewinn, also sie ist sicher ein sympathischeres Gesicht als ihre Vorgänger. Ihre Vorgänger sind häufig arrogant, abgehoben, besserwisserisch oder unbelehrbar und nicht gesprächsbereit wahrgenommen worden. Also da zitiere ich jetzt auch ein bisschen aus der Berichterstattung und aus den Gesprächen dazu, die es gegeben hat, also wirklich mehrere von ihren Vorgängern, die nicht gut angekommen sind, sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit.
Sie sind sogar Porsche gefahren und nicht Zug, wie Susanne Wille.
Aha.
Wisst ihr noch, wer Porsche gefahren ist von den Generaldirektoren?
Ist das der Armin Walpen gewesen? Fragezeichen.
Armin Walpen, genau. Wie gesagt, es dir, Mario und Fabian?
Also ich finde es bemerkenswert, wie sie reagiert, wenn sie auf Kritik angesprochen wird. Sie tut immer sehr viel Verständnis signalisieren und sagen, ja, ich nehme das mit, ich höre sie. Es ist eine extreme moderierende Position, die sie dann immer einnimmt. Und man hat das Gefühl, so viel Kritik wie die muss mitnehmen, das kann ja kein Mensch tragen. Also es ist wie auch so ein bisschen eine Floskel, um das einfach so ein bisschen freundlich abbügeln auf eine Art. Und am Anfang funktioniert das, aber wenn man jetzt das ein bisschen verfolgt, über die mehreren Monate hinweg, wo der Abstimmungskampf am Laufen ist, merkt man halt so ein bisschen wie, das ist Methode Wille und sie nützt sich ab, habe ich den Eindruck.
Was würde ein Ja für sie bedeuten?
Ja, es wäre eine brutale Niederlage.
Und sie hätte dann natürlich einen sehr, sehr unangenehmen Job vor sich, oder? Also sie müsste den Kahlschlag, das für ihre obliegen, den zu vollziehen. Also das wird nicht schön.
Ja, und ich teile Mario seine Beobachtung. Also die SRG wirkt auf mich jetzt sehr nervös und wenn man es merkt, so im direkten Kontakt, dann achten sie peinlich genau darauf, dass sie ja keine Fehler machen und man will so die Botschaften, die sie, Susanne Wille, als eben Gesicht von dieser Institution aussendet, die will man ganz genau kontrollieren und Deutungshoheit haben in dieser Diskussion. Und eben, ich habe das vorher mit dieser Beizentour angesprochen, man hört, dass das sehr schwierig war für die SRG, die Kritik, und dass das verunsichert hat. Und was auch noch so ein bisschen in das reinpasst, ist für mich, Ende letzten Jahr hat sie ja noch so ein Sparprogramm angekündigt, und das sind eben dann so ein bisschen Massnahmen im Backoffice-Bereich gewesen, unter anderem. Und dort hat man sich dann schon gefragt, wieso macht sie das gerade jetzt? Wieso kommuniziert sie das gerade jetzt? Wieso hat man, Klammer auf, die Massnahmen noch nicht früher umgesetzt, Klammer zu? Aber die Message steht da irgendwie klar gewesen, das ist erst ein Vorgeschmack. Es käme ja noch alles viel schlimmer, wenn die Initiative würde angenommen werden. Das ist auch so kalkuliert gewesen. Und das, ja, hat auch ein bisschen schräg gewirkt und eben so als eher nervöses Zeichen.
Ich glaube halt, also Susanne Wille macht alles in allem nicht so schlecht, ist mein Eindruck. Sie ist ein durchaus sympathisches Gesicht für die SRG. Ich denke, sie holt das Maximum aus dem raus, wo eine SRG-Generaldirektorin halt rausholen kann aus so öffentlichen Auftritt. Ich glaube halt, ihr Einfluss auf den Abstimmungsausgang, der ist relativ beschränkt. Oder weil die Meinungen über die SRG, die sind im Prinzip gemacht und die sind auch in vielen Fällen über Jahre und Jahrzehnte hinweg herangewachsen. Und das grösste Problem von Frau Wille, denke ich, ist, dass die Initiative halt auf viele Leute nicht so radikal wirkt. Oder? Wir hatten die No-Billag-Initiative vor ein paar Jahren, wo das hätte der SRG wirklich den Stecker gezogen. Oder? Also dann hätte sie die Gebühren verloren. Und jetzt da denken viele, ja, also bitte schön, wenn es jetzt 200 statt 300 Franken, das ist doch nicht so schlimm. Oder? Und ich glaube, das ist jetzt für die SRG-Leute letzten Endes das grössere Problem, als was Frau Wille sagt oder nicht sagt oder wie sie vielleicht dann im Einzelfall bei einem Auftritt einmal ankommt. Es sind ja sicher keine groben Fehler unterlaufen jetzt in dem Abstimmungskampf. Oder so wie ich glaube, der Gilles Marchand war es, also ihr Vorgänger, der mal gefunden hat, das sei ein Angriff auf die Schweiz, die Initiativen. Also so eine Aussage ist ihr nicht über die Lippen gekommen.
Also sie neigt nicht so zur pathetischen Überhöhung. Das ist ihr hoch anzurechnen.
Also sie hat gesagt, sie hat Demontage bei einem Jahr. Da habe ich auch gefunden, okay.
Aber nicht Demontage von der Schweiz, hat sie gesagt.
Nein, von der SRG.
Ja, das ist sie auch, definitiv. Wir alle arbeiten bei einem privaten Medium. Jetzt, bin ich böse gefragt, sollen private Medien auf ein Ja oder auf ein Nein hoffen?
Das ist jetzt wirklich eine Frage für die Chefredaktorin.
Das hast du genau so aufgeschrieben, Fabian, vorher.
Ja, also, was soll ich sagen? Ich finde, die Frage ist vielleicht ein bisschen falsch gestellt, weil wir private Medien sollen ja nicht hoffen oder bangen, wir sollen ja beobachten und analysieren. Das ist unsere Aufgabe. Aber es gibt vielleicht wie so zwei Komponenten, die da reinspielen. Und das eine ist, dass die SRG uns im Online-Bereich ja direkt und gebührenfinanziert konkurrenziert. Also es gibt durch das eigentlich eine unfaire Wettbewerbsverzerrung. Und für uns wäre es insofern schon wichtig, dass sich die SRG auf ihren eigentlichen Auftrag, nämlich auf Radio und Fernsehen, würde fokussieren. Und gleichzeitig ist aber auch klar, also wir als private, gewinnorientierte Medien, wir könnten das Angebot nicht ersetzen, wenn jetzt die SRG ihr Engagement in den Regionen würde zurückfahren. Also wenn sie gezwungen wäre, zum eben, was Susanne Wille jetzt ein bisschen androht, dass sie dort eigentlich müsste, die Lichter löschen in den einen Regionen. Für uns würde sich das betriebswirtschaftlich nicht lohnen und die Berichterstattung und die Abdeckung von diesen Regionen würde darum verschwinden.
Was man noch sagen kann, oder? Der Verlegerverband, der hat sich mit der SRG auf so eine Art Burgfrieden geeinigt. Also die SRG ist da und dort jetzt eben Konzessionen eingegangen, vor allem auch was ihre Online-Aktivitäten betrifft. Und Verleger, die Privaten, haben sich im Gegenzug bereit erklärt, die Initiative abzulehnen, zu bekämpfen. Man muss immer sagen, oder? Also da reden wir von der Ebene Verlag. Das betrifft nicht das, was die Redaktionen machen, sondern das sind Verleger, Was man auch sagen muss, TX Group, wo, bei der wir angestellt sind, die trägt die Vereinbarung in dem Sinn nicht mit. Die ist da nicht mit dabei.
Ich war in der letzten Zeit in den USA, in Polen und in Tschechien. Und in allen drei Ländern sieht man, was passiert, wenn das Mediensystem geschwächt wird und insbesondere, wenn auch Public Media sozusagen geschwächt wird. Und das sind einfach Medienlandschaften, die man so nicht haben will. Das ist unangenehm. Da wird der Diskurs geschwächt. Zum Teil gibt es Leute, die schauen nur noch Trash-TV. Zum Teil ist die Qualität sehr tief geworden von Medienberichterstattung. Zum Teil ist es rein beherrscht von Leuten, die eine klare politische Agenda haben. Und das ist nicht ein angenehmes Umfeld, um eine Demokratie drin zu betreiben. Insbesondere nicht eine Demokratie, die auf drei Staatsebenen viermal im Jahr Abstimmungen fährt und über alles diskutiert und alles miteinander auskäst. Da braucht es einfach ein stabiles, robustes Mediensystem. Und ein Öffentlich-Rechtlicher, der in der Mitte steht oder irgendwo auf dem Feld steht und eine gewisse Kraft auch hat, ist da hilfreich. Und bei diesem Konkurrenzargument habe ich auch immer gefunden, ja, die SRF-App, die ist so gut geworden, wie sollen wir gegen die ankommen? Das ist auch immer mein Ding gewesen. Und jetzt gibt es aber da auch so eine Studie vom VÖG, vom 24. Und dort drin wird so ein bisschen postuliert, dass eigentlich die Leute, die dort drauf sind, nicht würden unbedingt wechseln zu Bezahlmedien, wenn man es abstellen würde. Weil das Argument von dieser Studie ist, das zentrale Ding ist, dass es gratis ist. Und nicht, dass es Qualität ist. Also die Leute suchen nicht ein anderes Qualitätsmedium, sondern die Leute suchen ein anderes Gratismedium, wenn das wegfallen würde. Und jetzt kann man die Studie, ist die Frage immer, wie viel Gewicht gibt man deren. Aber was ich kann sagen ist, dass ich ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, seit ich die gelesen habe. Weil ich mich fragen würde, wie fest sind wir eigentlich vielleicht auch ein Ökosystem, wo alle miteinander das am Laufen halten und wie fest sind wir Konkurrenten. Ich finde, das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Voilà. Kleine Prognoserunde, wie geht's aus?
Ich habe mich mehrmals schon brutal verhauen mit Prognosen da an dieser Stelle. Darum bin ich jetzt sehr, sehr zurückgehalten. Eine Prognose würde ich trotzdem machen. Es stände mehr über dass wir uns da ja immer sehr leidenschaftlich streiten in dieser Runde, vor allem wenn Raffaella dabei ist. Es stände mehr wird dieser Initiative nicht zum Verhängnis werden. Also, wenn sie es schafft, das Volksmeer zu holen, dann wird sie es wahrscheinlich auch schaffen, das Ständemeer zu holen. Ich gehe davon aus, dass sich dann die Ja-Stimmen werden verteilen über viele kleinere, tendenziell konservative Kantone in der Innerschweiz, Ostschweiz, vielleicht auch im Tessin. Insofern, ja, das wäre so ein bisschen meine Prognose. Wenn sie scheitert, dann nicht am Ständemeer.
Meine Prognose ist, sie scheitert ganz knapp. Vielleicht 48%, ja. Man hat jetzt gesehen, die Meinungsbildung ist schon lange sehr weit vorgeschritten und wir sind immer sehr nah beieinander, aber es ist auch immer ganz leicht am Verlieren. Und wenn das etwa so weiter sich verlaufen sollte und nicht irgendetwas Spezielles noch passiert, könnte es sein, dass es am Schluss ein wirklich knappes Nein gibt.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, es wird ein knappes Nein geben, aber wirklich sehr ein knappes. Also gemäss der Umfragen sind ja, glaube ich, nur 2% unentschieden. Und das ist ein tiefer Wert und darum glaube ich auch, dass es überhaupt kein komfortabler Sieg für die Gegner wird, sondern das wird sehr, sehr eng werden.
Da halte ich dagegen. Ich tue ein Pferdchen auf der Autobahn wetten, dass es mit etwa 55% runtergeht. Wir werden es sehen. Wir gehen noch kurz zu einer zweiten Vorlage, und zwar zum Klimafonds. Das ist eine Vorlage, die die Grünen initiiert haben. Was genau wollen die Grünen?
Die Grünen und die SP haben das initiiert. Sie fordern mit ihrer Klimafonds-Initiative, dass pro Jahr ein halbes bis ein Prozent vom Bruttoinlandprodukt in einen Klimafonds fließt, also um den Klimawandel zu bekämpfen. Und aus dem Topf würden dann CO2-senkende Massnahmen finanziert werden, damit die Schweiz eben auch die Klimaziele erreicht, die sie hat, also bis 2050 klimaneutral zu werden und unabhängig von Erdöl und Erdgas. Das ist ein relativ teures Unterfangen, also es wären jährlich 4 bis 8 Milliarden, die es bräuchte, um den Fonds zu öffnen. Und woher das Geld soll kommen, das sagt die Initiative nicht.
Ja, in dem Sinn kann man sagen, es ist so ein bisschen eine Initiative ihrer Tradition. 13. AHV-Rente und so, auch das eine Volksinitiative, die massive Investitionen gefordert hat und jetzt ja auch auslösen wird, aber nicht gesagt hat, woher das Geld soll kommen. Also das ist so ein Typusinitiative, was ich glaube, grosser Beliebtheit erfreut. Man fordert sehr viel Geld, aber lässt es offen, woher das Geld dann kommen soll.
Ja, in dem Fall muss man sagen, Fabian, Beliebtheit bei den Initianten, ja, aber in der Bevölkerung nicht, wenn man unsere Umfragen glaubt, die wir gemacht haben. Dort sind 59% dagegen, nur 33% würden zustimmen. Also das ist kein hoher Wert, wenn man bedenkt, dass im Zeitverlauf bei Initiativen Zustimmung noch abnimmt. Das wird sehr schwierig werden und SP und Grüne dürfen sich da keine grossen Hoffnungen machen.
Würde das unter die Schuldenbremse fallen, wenn wir schon von der Finanzierung haben?
Nein, man würde Ausnahmen machen. Das ist eines der zentralen Elemente in dieser Initiative, dass man die neue Schulden machen könnte, ausser Achtstellung von der Schuldenbremse.
Und was genau für Sachen würden denn finanziert werden? Steht das drin?
Es ist nicht super konkret. Sie sind in der Begründung, dann wird es ein bisschen konkreter. Also es geht um Gebäudeprogramm, es geht um allgemein Energie, die Energiewirtschaft, es geht um den Verkehr. Aber dann geht es auch um die Ausbildung von Leuten, um Forschung. Also es ist sehr weit gefasst und man will da wirklich mit den grossen Kellen anrühren und sozusagen die Schweizer Wirtschaft und die Schweizer Gesellschaft in Anführungsstrich netto null klimaneutral machen.
Im Initiativtext selber werden so verschiedene Punkte angesprochen. Oder? Also da geht es um Dekarbonisierung von Verkehr, Gebäude und Wirtschaft, sparsamen und effizienten Energieverbrauch, dann eben Umschulungsmassnahmen, Weiterbildungsmassnahmen, Stärkung von Biodiversität, auch das ein Punkt, Bekämpfung von der Folgen von Klimaerwärmung. Also so in sehr allgemeiner Form sind da so ein paar Punkte umrissen, die man dann eben speziell will fördern.
Die Schuldenbremse, also die Aushebelung der Schuldenbremse, das ist schon noch ein wichtiger Aspekt. Also dann ist die Frage, was das für Konsequenzen hätte und in der Folge würde entweder die Verschuldung steigen, weil das dann möglich wäre, oder man müsste dann die Steuern erhöhen. Also da muss man sich vergegenwärtigen, was sonst aktuell für politische Diskussionen laufen. Die Mehrwertsteuer zum Beispiel, die soll ja schon für die Armee und die AHV erhöht werden und schon das gestaltet sich ja außerordentlich schwierig, um dort Mehrheiten zu finden. Und wenn man sich dann vorstellt, jetzt kommt da noch der Klimafonds dazu, also das wäre wirklich ein schwieriges Unterfangen. Und was man vielleicht ergänzend auch noch sagen kann, ist, dass der Bund und die Kantone, die geben ja aktuell jetzt pro Jahr schon etwa 2,5 Milliarden Franken für den Klimaschutz aus. Also es ist nicht so, dass bisher nichts gemacht würde werden.
Die Initianten würden die Vorlage gerne vergleichen mit den grossen Infrastrukturprojekten, die die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg unternommen hat. Könnte man mit dem Vergleich etwas anfangen?
So halbe, weil natürlich kommt es zu grossen Infrastrukturinvestitionen nach einem Jahr und nach Umsetzungen und nach ganz vielen weiteren Schritten. Aber es gibt einen grossen Unterschied und der ist, dass in anderen grossen Infrastrukturprojekten, zum Beispiel sagen wir mal NEAT, da hat man gewusst, was man bauen will. Das sind die beiden grossen Tunnels und Zuleitungen und so weiter. Also man hat etwas vor Augen. Und da hat man nicht eine konkrete, sagen wir, physisch sichtbare Folge vor Augen, sondern man ist viel früher noch. Man ist erst in der ganz grundsätzlichen Finanzierungsebene und sagt, ja, nachher machen wir dann etwas und entwickeln dann etwas. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Man weiß gar nicht, wer denn da profitieren wird. Also zum Beispiel wird nicht beschrieben, dass wer will eine PV-Anlage aufs Hausdach schrauben, kann dann irgendwelche Unterstützung beziehen. So weit ist man in dieser Phase nicht. Es ist viel abstrakter alles.
Wenn man jetzt euch zulässt, wie ihr über das SRG diskutiert habt, und wenn man euch jetzt zulässt, merkt man da schon, gibt es einen gewissen Unterschied in der ganzen Intensität, so, oder? Ohne euch jetzt zu nachtreten. Das spürt man auch in der ganzen medialen Berichterstattung vor der Abstimmung. Es kommt fast nicht vor. Wenn man jetzt sieht, wie gross das Problem ist oder könnte werden im Klimawandel, und das dann in Verbindung setzt oder in Vergleich setzt eben mit unserer eher unterkühlten Behandlung davon. Wie geht das zusammen?
Ich glaube, dass das Problem, dort gibt es einen breiteren Konsens wie über den Weg, wie man das Problem lösen kann. Und es gibt in dieser Vorlage eine breite Mehrheit von Leuten, Stand der Umfrage, die sagt, das ist nicht der richtige Weg, um das Problem anzugehen. Und darum erreicht die Vorlage die Ausgangstemperatur gar nicht richtig, um überhaupt eine wirklich intensive Diskussion in Gang zu setzen. Weil wie zu viele Leute finden, nicht so.
Ja, und vielleicht sprichst du ja jetzt schon so eine allgemeine Ebene an, Philipp. So das Problembewusstsein für den Klimawandel, oder? Da hat man den Eindruck, dass das in der breiten Öffentlichkeit wieder ein bisschen abgenommen hat. Und es ist sicher auch irgendwo durch einen Gewöhnungseffekt, also so der Alarmismus, den es jetzt über Jahre hinweg gegeben hat, der nützt sich halt auch ab. Und die SRG dagegen ist ja etwas, wo die Leute emotional berührt, also das rührt unmittelbar ans Herz, kann man sagen. Das ist etwas, wo alle eine Haltung dazu haben. Und da geht es doch auch um ein komplexeres Vorhaben, um ein grosses Vorhaben, das riesige Fragen aufwirft. Das, was Mario gesagt hat, dass es eben einen grossen Konsens gibt außerhalb von dem links-grünen Lager, dass das nicht der richtige Weg ist, dass es auch relativ unspezifisch ist. Ja, und dann kommt sicher eben auch so ein bisschen die Geldfrage, die ich vorher angesprochen habe, dass es einfach, also allgemein bei grünen Anliegen, dass das ja in der Regel viel kostet und dass das Geld halt im Moment in den öffentlichen Haushalten eigentlich überall fehlt. Also habe ich es vorher gesagt, Armee, AHV, die auch finanziert werden müssen. Und ja, vielleicht schon, dass man auch unterstellen kann, dass viele Leute die Diskussion um den Klimawandel, um die Massnahmen, die man jetzt unbedingt ergreifen muss, vielleicht mittlerweile auch schon zu anstrengend ist, zu mühsam. Man müsste das Verhalten ändern.
Also ich wäre dafür, dass man einen neuen Begriff einführt in die Debatte, nämlich Klimamüdigkeit. Ich habe relativ stark den Eindruck, ein Haufen Leute wollen das nicht mehr hören. Also es ist ja auch effektiv so, dass seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar, halt immer die gleichen Botschaften auch wiederholt werden. Wir steuern auf ein riesiges Problem zu. Der Trend ist fast nicht mehr unumkehrbar und jetzt müssen wir aber ganz, ganz dringend etwas machen. Sonst laufen wir in eine Katastrophe rein und das hat sich jetzt wirklich, das zieht sich hin, oder? Und viele Leute mögen es nicht mehr hören. Also man will sich vielleicht auch gerne mehr mit der Frage beschäftigen, wie recht haben denn die effektiv, die da ständig die drastischen Warnungen ausstossen. Und das Resultat davon ist dann eben einerseits, dass die Parteien, die immer noch auf die Themen, auf das Klimathema setzen, dass die verlieren bei Wahlen, die Grünen, Grünliberalen und so, das ist für die nicht gut gelaufen so in den letzten zwei Jahren. Und andererseits eben haben sie so Anliegen wie jetzt der Klimafonds wahnsinnig schwer bei der Stimmbevölkerung.
In dieser Hinsicht, Philipp, habe ich im Fall das Interview sehr interessant gefunden, das ihr mit dem Jürg Grossen gemacht habt, wo so ein bisschen positive Noten auch in die Diskussion reingebracht hat, nämlich auch eine optimistische, also jetzt eben nicht das Alarmistische, sondern wirklich auch mal darauf hingewiesen hat, was man alles in den letzten 15 Jahren erreicht hat, also was die Wirtschaft alles schon unternimmt, wie weit wir jetzt sind, also sei es im Bewusstsein oder eben in den konkreten Massnahmen und wo eigentlich auch optimistisch ist, dass wir die Klimaziele der Einsten werden erreichen.
Jürg Grossen, Präsident der GLP, muss man sagen, ist gegen die Initiative. Warum eigentlich?
Ja, er sagt, es sei der falsche Weg, so viele Steuergelder dafür einzusetzen und Schulden zu machen. Richtig findet er, wenn man Ziel über Anreiz erreicht. Also nicht mit Hilfe von Subventionen, sondern mit Hilfe von so Marktmechanismen, die die Leute eben dazu bringen sollen, ihr Verhalten anzupassen.
Haben nicht genau das die Grünliberalen mal in einer Volksinitiative versucht und dann ziemlich, ziemlich flach rausgekommen ist?
Ja, das ist die Initiative, die wollte die Mehrwertsteuer abschaffen und so durch eine Art Lenkungsabgabe ersetzen. Ich finde ja, die Initiative, also es ist, glaube ich, mit über 90% ein Wahnsinnsanteil an Nein-Stimmen. Ja. Aber es ist ja wirklich kein gut durchdacht. Es ist wirklich eine schlechte Initiative gewesen. Das muss man halt in aller Deutlichkeit sagen. Weil die Mehrwertsteuer hat zum Ziel, dass der Staat Geld hat. Nichts anderes. Lenkungsabgaben hingegen haben zum Ziel, dass die Leute ihr Verhalten ändern. Das heisst, eine Lenkungsabgabe, die perfekt funktioniert, die bringt eigentlich 0 Franken in den Staat, weil weil sich dann eben alle Leute total umweltkonform verhalten, um eben die Abgaben möglichst zu vermeiden. Oder? Und also, das ist wirklich keine gescheite Initiative gewesen. Ich kann man nicht recht erklären, wenn wir überhaupt auf die Idee kommen können.
Autsch.
Es wird ziemlich sicher ein Nein geben. Ein deutliches Nein zu der Klimafonds-Initiative. Es wird nicht ganz so brutal sein wie das Nein zur GLP-Initiative damals. Was bedeutet es denn für unsere, also für die Schweizer Klimaziele, wenn die Initiative abgelehnt wird?
Dass man muss weiter nach anderen Wegen suchen. Wir haben einen grossen Faktencheck gemacht, auch jetzt kürzlich gerade bei uns im Medium, und haben gesagt, wir wollen mal wissen, wie das eigentlich aussieht bei diesen Klimazielen. Und wir sind zu einem recht differenzierten Bild gekommen. Ich kann sagen, an der einen Stelle sieht es schon recht gut aus, wo schon viel gegangen ist, zum Beispiel bei Gebäuden. Und dann gibt es andere Bereiche, wo noch überhaupt noch nicht gegangen ist und wo es sehr anspruchsvoll ist und wo noch richtig riesige Massnahmen notwendig werden sein. Und ich glaube einfach nicht, dass man das Problem kann mit einem Schlag lösen. Das ist nicht der Schweizer Weg, wie man das hinkriegen könnte, sondern man wird sich müssen an das antasten und immer wieder in verschiedenen Bereichen schrauben und wieder eine gute Idee haben und versuchen, Mehrheiten zu schaffen und dann so Schritt für Schritt diesem Ziel irgendwie näher zu kommen. Ich glaube, es ist zu breit, das ganze Thema, und es zerfällt in zu viele verschiedene Sektoren, als dass man einmal mit der sogenannten Klimaabstimmung irgendwie das Netto-Null-Ziel ins Visier fassen. Ich glaube, das wird für in unserer Demokratie nicht möglich sein.
Ja gut, an einer Sitzung würde man jetzt sagen, tun wir es nicht unnötig verlängern. Das war der erste Teil von unserer Doppelsendung quasi zu den Abstimmungsvorlagen vom 8. März. Diese Woche haben wir über die SRG-Initiative, die Halbierungsinitiative und den Klimafonds geschwätzt. Nächste Woche geht es dann an dieser Stelle um die Individualbesteuerung und um die Bargeldinitiative. Heute mitgemacht haben Raffaella Birrer, Mario Stäuble und Fabian Renz. Die Folge vom Politbüro hat er Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.